Herzlich willkommen zur 490. Folge des Sneakpods. Heute bin ich mit meiner Schwester, die auch gleichzeitig Lehrerin ist, hier, Claudia Nördinger.
Hallo, und das Inklusionskind ist Christoph Perne.
Guten Tag. Ich weiß zwar nicht, was Inklusionskind bedeutet, aber ich denke, du wirst es mir gleich erzählen, denn es geht um Ich-Du-Inklusion. Also so heißt der Film. Um was ging es denn?
Um Inklusion. Ja, ja. Also das ist ein aktueller Dokumentarfilm, der in den Kinos jetzt gerade angelaufen ist. Und es geht da eben um Inklusion in der Schule. Gleich voraus, also es über Inklusion wird ja relativ viel geschrieben, in Medien und so. Allerdings häufig unterliegt dem, was dort wir lesen können, unterliegen gewisse Irrtümer darüber, was Inklusion eigentlich bedeutet. Häufig wird so ähnlich verwendet wie Integration. Also die Idee, dass man behinderte Kinder mit integriert in den normalen Schulbetrieb und versucht, sie dann irgendwie so dort auch mit zu beschulen. Aber
ja, das ist ja, ja? Das ist so, also ich als Laie kann ich so sagen, mir kam es lange Zeit so vor, als wäre Inklusion einfach ein neuerer, politisch korrekterer Begriff für das Gleiche. Aber ich habe dann auch irgendwie gehört, dass es dann doch was anderes meint.
Ja, also es kommt vor allen Dingen woanders her. Weil das Ganze leitet sich eben aus der Behindertenkonvention der UN, wo Inklusion, oder zumindest das ist eine der Quellen, auf die wir uns jetzt beziehen, wenn es um Inklusion geht, als Menschenrecht definiert wird. Und Inklusion bedeutet nicht, dass du als Behinderter irgendwie auch mit reingenommen wirst, sondern es bedeutet, Inklusion ist die gesellschaftliche, gleichberechtigte Teilhabe aller. Und dieses aller bedeutet eben vollkommen egal, ob du behindert bist oder nicht. Also das Prinzip von Inklusion ist nicht, dass man Behinderte mit dazu nimmt, sondern dass man davon ausgeht, dass alle ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe haben. Also wir denken nicht im Sinne von eine Gruppe von Normalen und da kommen dann Sonderfälle dazu, sondern wir gehen davon aus, dass es immer so ist, dass die Gemeinschaft sich aus unterschiedlichen Leuten zusammensetzt, von denen eben manche stärker förderungsbedürftig sind als andere. Das ist quasi der Ansatz. Und eben, wie gesagt, durch die Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja auch ratifiziert hat, ist Inklusion als Menschenrecht definiert. Das heißt, es gibt grundsätzlich ein Anrecht darauf, dass Inklusion, dass du, also du kannst die Inklusion einfordern für dich, und das gilt eben auch für die Schule.
Aber was heißt das denn? Also was kann man denn da einfordern?
Ja, also grundsätzlich bedeutet das eben, dass also in dem Moment, wo, und das ist jetzt ja zunehmend so, dass auch, Beschulung ist ja immer Ländersache, und die Länder haben sich dann eben nach und nach dazu entschlossen, das auch so zu formulieren, dass zum Teil eben auch verpflichtend, dass du im Prinzip zum Beispiel als Eltern eines behinderten Kindes kannst du darauf bestehen, dass dein Kind nicht an der Förderschule unterrichtet wird, sondern an der Regelschule inklusiv beschult wird. Also darauf hast du ein Anrecht.
Das Problem, Moment, dabei, aber die ja. Schule ist doch dafür gar nicht ausgelegt, oder?
Das Problem daran natürlich, das ist eine Ressourcenfrage einfach. Also ich meine, du hast dann, also dein Kind hat in dem Moment, wo der Förderbedarf bestätigt wird, hat dein Kind eben auch Anrecht darauf, dass es spezielle Hilfe bekommt, also dass eben jemand mit dazukommt und es im Unterricht unterstützt oder dass eben es von Profis betreut wird und so. Problem ist nur, das Personal ist gar nicht da, und Problem ist, das Geld ist auch nicht da.
Also das heißt, ja, Moment, also ja. Aber für welche Schulen gilt das denn?
Im Prinzip für alle Schulen.
Na, aber es gibt doch auch Schulen, für die es eine bestimmte, Gymnasial zum Beispiel, die Gymnasialzweig, oder ich weiß nicht, wie man es nennt, also das Gymnasium, das hat doch bestimmte Zugangsbeschränkungen, oder?
Eigentlich nicht. Oder nein, es gibt eine
Sind die gar nicht so?
Es gibt in Deutschland.
Also theoretisch.
Es gibt eine freie Schulwahl und nicht jede Behinderung bedeutet, dass.
Gehen wir von Behinderung kurz weg.
Ja.
Was ist, wenn ich in der Grundschule total schlecht bin?
Es gibt keine.
Und meine Eltern sagen, das Kind soll trotzdem aufs Gymnasium.
Das gibt's nicht mehr. Es gibt eine Gymnasialempfehlung, aber die Eltern haben das Recht, das zu ignorieren.
Und, ach so, aber der Unterschied ist der, dass eben ein dummes Kind eben keine bestätigte, wie hast du es genannt, so Hilfs...
ja, kein Förderbedarf.
Kein Förderbedarf. Das ist dann einfach nur zu dumm und bleibt dann sitzen in der fünften Klasse.
Ja, und ich meine, wie dann Leistungsbewertung stattfindet, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Du könntest natürlich auch sagen, Inklusion ist einfach, wir nehmen die Kinder mit rein, aber sie werden halt dann ausgesiebt. Dann hat ihnen zwar niemand verboten, an die Regelschule zu gehen, aber es wird halt einfach nicht funktionieren. Das ist sozusagen eine Konsequenz, die es dann zum Teil gibt. Also das Problem
ist natürlich ein bisschen zynisch, oder?
Natürlich. Das Problem letztendlich ist, dass es eben dieses Anrecht gibt, aber dass die...
Ist nicht bezahlbar.
Nein, das würde ich nicht formulieren wollen, dass man es nicht bezahlen will. Weil letztendlich ist es ja so, letztendlich kann man ja sagen, wenn das ein Menschenrecht ist, dann ist es ein Menschenrecht und dann müsste der Staat das bezahlen. Genauso wie es ja immer noch viele gibt, oder zumindest vor ein paar Jahren gab es noch viele, die gesagt haben, Mindestlohn ist nicht bezahlbar. Gut, dann gibt es Leute, die sagen, das ist aber... diese Frage, ob es nicht bezahlbar ist, ja, die Pharaonen waren vielleicht auch der Meinung, die Sklaven kann man nicht bezahlen, weil dann kann niemand eine Pyramide bauen. Aber also letztendlich ist es einfach eine Frage dessen, gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir das als eine gesellschaftliche Aufgabe ansehen? Und das ist offensichtlich nicht der Fall, ganz klar. Also es ist zwar so, die Idee,
es ist nicht
der Fall, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, der das wirklich stützt. Es gibt zwar, sagen wir vielleicht, einen gewissen falschen Konsens.
Aber warum haben wir es dann ratifiziert?
Weil es schwer ist zu argumentieren, dass das nicht eigentlich richtig ist. Ja? Also.
Aber eine Regierung, die das ratifiziert, also die praktisch da einen Vertrag unterschreibt, denen muss doch klar sein, dass dann die Frage kommt so, warum nehmt ihr jetzt nicht Geld aus eurem Haushalt in die Hand, um dem auch wirklich Taten folgen zu lassen.
Ja, das stimmt. Allerdings ist eben so, das Geld in die Hand zu nehmen, müssen sie dann wiederum vor ihren Wählern rechtfertigen und die Wähler wollen das Geld nicht ausgeben. Insofern, ja, also was dann letztendlich passiert.
Ja, und hätte man dann nicht vor der Unterschrift den Wählern sagen können, so hier, wir würden das gerne unterschreiben, aber wir haben so das Gefühl, ihr wollt es nicht zahlen. Wie steht ihr dazu?
Das wäre ein ehrlicher Diskurs, der so nicht stattfindet.
Ach Mist, das ist nicht politisch.
Ja, also das ist tatsächlich genauso, wie diese Diskussion eigentlich geführt werden. Also mein Gefühl ist auch, dass das, was wir so über Inklusion denken, oder vielleicht ich jetzt zum Beispiel weniger, weil ich jetzt schon beeinflusst bin durch eben Diskussionen, die zum Thema geführt werden in Bildungswissenschaften und so, aber eben sagen wir so, der Normalgebildete in unserem Land ist meiner Meinung nach ein bisschen beeinflusst dadurch, dass es in den Medien auch eine gewisse, Voreingenommenheit gibt, die meiner Meinung nach daraus resultiert, dass die Medien natürlich eine bestimmte Schicht repräsentieren, aber vor allen Dingen aus einer bestimmten Schicht heraus argumentieren. Ich würde sagen, wenn man eben so drüber nachdenkt, im Journalismus, sehr viele Leute, Bildungsschicht und so weiter, Gymnasium. Und dann argumentieren sie ähnlich, ich habe die gleiche Diskussion auch schon mit unserer Mutter mal geführt, argumentieren eben aus dieser Perspektive, mein Kind, das irgendwie Gymnasium vielleicht mehr oder weniger ohne Probleme schafft und so, für das Kind wäre es doch schlimm, wenn jetzt in der Klasse dann irgendwelche Inklusionskinder sind. Und das ist doch zum Nachteil der Guten sozusagen. So wird argumentiert.
Ja, das ist ja ein furchtbar dummes Argument.
Ja, aber ich meine, so wird viel argumentiert. Und jemand, der ein bisschen intelligenter argumentiert, der verpackt das eben ein bisschen und sagt, ist ja eine schöne Idee, aber das ist doch nicht machbar. So. Dieses Argument wird natürlich gestützt dadurch, dass man Lehrer kennt, die beschreiben, wie katastrophal ist, wenn du auf einmal ein autistisches Kind in der Klasse hast, aber niemand ist da, der wirklich weiß, wie man damit umgeht und sowas. Also es gibt ja genug sozusagen anekdotische Stützen für diese.
Ja, aber dass niemand da ist, liegt ja einfach daran, dass keiner bezahlt wurde, der eigentlich hätte bezahlt werden müssen.
Genau. Dafür. Also es ist eben so, meiner Meinung nach, in den Medien wird Inklusion relativ, also da wird in der Diskussion meiner Meinung nach immer so eine Abkürzung gegangen von, so wie das jetzt, wie man Beispiele kennt aus dem wirklichen Leben, ist es häufig eine Katastrophe. Und deswegen ist Inklusion an sich einfach ein Konzept, was nicht funktionieren kann. Und meiner Meinung nach ist es eben so, dass quasi die Basis dieses Arguments falsch ist. Im Prinzip bin ich wirklich der Meinung, es ist eine gesellschaftliche Entscheidung, ob man sich dafür entscheidet, und dann muss im Prinzip das Geld in die Hand genommen werden, was nötig ist, um es zu finanzieren. Ja.
Oh. Ja, ein Vertrag ist ein Vertrag.
Im Prinzip, also, ja.
Würde
man denken. Ja, also ich möchte auch sagen, es ist tatsächlich auch so, auch bei denen, die stark pro Inklusion sind, also in Bildungswissenschaften etwa, ist es keinesfalls so, dass sie der Meinung sind, jedes Kind sollte oder muss inklusiv beschult werden, sondern es gibt Kinder, für die das nicht besser ist, ja, die sich auch weniger wohlfühlen in der Regelschule und sowas. Aber der Grundsatz ist eben, dass auch ein Kind, was einen besonderen Förderbedarf hat, die Möglichkeit haben sollte, oder die Eltern auch die Möglichkeit haben sollten, diese Entscheidung für ihr Kind zu treffen. Das ist eben erstmal so die Grundlage. Um zu dem Film zurückzukommen, in dem Film ist es jetzt so, die haben in Nordrhein-Westfalen in einer Grundschule 2 Jahre lang eine Klasse begleitet, in der eben mehrere Kinder sind, die eben besonderen Förderungsbedarf haben. Die vermeiden ganz deutlich irgendwie diese klassischen Labels, die man eben so autistisch oder irgendwie sowas in der Art, das vermeiden die komplett. Die sprechen immer mal von Förderbedarf im sozialen Bereich oder Förderbedarf geistige Entwicklung und sowas. Also es ist ganz deutlich, dass sie nicht die Schüler mit so einem Label versehen wollen, was dann so im populärsprachlichen eben ja einfach auch einen bestimmten Hintergrund hat. Was dann gemacht wird, ist, die zeigen eben, wie die Kinder im Unterricht agieren. Die zeigen die Kinder auch zum Teil zu Hause. Es gibt auch Gespräche mit den Eltern, es gibt Gespräche mit den Lehrern, den Sonderpädagogen, die da involviert sind, mit dem Schulleiter und so. Und prinzipiell stützt dieser Film genau das, was ich schon gesagt habe, was so die Standardposition in den Medien ist, nämlich es sind einfach nicht die Mittel da. Oder es werden nicht die Mittel gegeben, um das erfolgreich zu machen. Es ist zwar so, dass viele der Akteure in diesem Film pro Inklusion sind, aber trotzdem sagt der Film im Prinzip aus, dass das nicht funktionieren kann. Der Film heißt ja,
dass es nicht funktioniert oder dass es nicht funktionieren kann. Also das, prangeln die das an?
Das tun sie eben nicht, meiner Meinung nach. Der Film hat keinerlei irgendwie Erzählerstimme oder Kommentar in irgendeiner Form. Der macht eben dieses, ich zeig einfach nur, was da passiert. Was ich ehrlich gesagt bei Dokumentationen sowieso nicht besonders schätze, weil das tut zwar so objektiv, aber ist es ja trotzdem überhaupt nicht. Nee. Also und ich mag das eigentlich nicht, wenn eine Dokumentation diese Verantwortung nicht übernimmt, auch gewisse Dinge zu erklären oder zu sagen, wir machen jetzt hier das und das und so. Und das macht dieser Film eben überhaupt nicht. Er verfolgt einfach, was da passiert. Immer wieder sagen Lehrer, Schulleiter, Eltern recht deutlich, wir wollen das eigentlich und wir halten das auch für richtig, aber so wie hier die Bedingungen sind, geht das nicht. Aber der Film zieht daraus nie den Schluss, mal deutlich zu formulieren, dass einfach, also im Prinzip das Land, der Staat, die Gesellschaft versagt, indem sie nicht diese Mittel zur Verfügung stehen. Und es wird zwar mal so in ein paar Nebensätzen erwähnt, dass das ja politisch gewollt ist, Inklusion, also dass das halt jetzt drin steht in verschiedenen wichtigen
Grundrecht ist.
Aber dass es ein Menschenrecht ist und so, wird nicht erwähnt. Und dass eben das eine UN-Konvention ist, die Deutschland ratifiziert hat, wird nicht erwähnt. Und viel zu viele Dinge werden meiner Meinung nach überhaupt nicht erklärt. Also es ist auch so, der Film fängt an, indem er irgendwie so, dass verschiedene Leute erwähnen irgendwie, wie das funktioniert. Bei Kindern mit Förderbedarf werden eben Zusatzstunden mit eben besonderen Betreuern und so dann bewilligt. Allerdings, es wird klar, es sind zu wenig Leute dafür da und irgendwie kann das nicht gedeckt werden. Aber dieses System mit den Stunden und sowas bleibt vollkommen unklar. Und am Anfang ist einem überhaupt nicht klar, was da erzählt wird. Also es wird einfach kein Kontext gegeben. Im Prinzip müsste so ein Film, ja, ich weiß nicht, entweder er richtet sich nur an Leute, die sowieso Lehrer sind und vielleicht wissen, wie das funktioniert, wobei ich das auch bezweifeln würde, dass alle wissen, wie dann das mit den Stunden und so alles funktioniert. Oder er verweigert sich einfach dieser Verantwortung, ein paar Sachen zu erklären, die einfach nicht so offensichtlich sind. Also ich finde das als Material, was wir da beobachten, nicht uninteressant. Aber ich finde einfach, dass nicht das mal damit gemacht wird, was eigentlich gemacht werden müsste. Mhm. Und der Film hat ja auch den Untertitel, also heißt ja Ich, Du, Inklusion, und er hat den Untertitel, wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft.
Oh, fies. Das ist natürlich, das ist ja sehr wertend.
Ja. Also, okay. Und deswegen war ich wirklich über diesen Film letztendlich ein bisschen frustriert. Ich finde zwar, dass, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, über das öffentlich nachgedacht werden müsste, und zwar auf eine andere Weise als bisher. Aber dieser Film hilft eigentlich nicht, weil im Prinzip ist der Film nur bestätigt all die, die der Meinung sind, ja, das kann ja nicht funktionieren. Dass der eigentliche Skandal ist, dass nicht das Geld dafür geben wird, das formuliert der Film nie. Also ja, deswegen, es war auch so, dass es war ganz interessant, in dieser Kinovorstellung waren meiner Meinung nach, also ich würde sagen, wahrscheinlich zu 80% Lehrer.
Ja, klar.
Und ein paar halt so.
Wahrscheinlich eher mehr.
Ein paar halt so ganz allgemein Interessierte. Und ganz bevor der Film losging, hat sich eine Dame in der ersten Reihe umgedreht und hat so in den kleinen, es war ein kleines Kino natürlich, in den Raum hineingefragt, sind Sie denn nun für Inklusion? Und dann hat eine Dame, so im Alter unserer Eltern, hinter mir gleich gesagt, nee, also ich war noch nie für Inklusion oder sowas. Und dann hat man halt gemerkt so, dass eben die Leute so ihre Vorstellung, so bin ich pro, bin ich contra, mit ins Kino tragen. Und der Film hat halt nichts getan, um ihre Perspektive vielleicht zumindest ein bisschen komplexer zu machen. Weil
wahrscheinlich total bestätigt.
Ja, genau. Also weil auch die Dame hinter mir bestimmt hat auch vorher, haben ihr die armen Kinder leid getan und sowas. Ja, also es,
ja klar.
Die ist aber ja,
das ist halt nicht bezahlbar.
Genau.
Das müssen die doch verstehen.
Und die sagen dann, ja, und die armen Lehrer, wir sollen das schaffen. Die sind doch fix und fertig und sowas. Ja, also ich meine, das ist einfach, das ist verständlich, aber der Film tut halt einfach, der entzieht sich komplett der Verantwortung, aus dieser Diskussion eine kompliziertere zu machen, was sie nun mal einfach ist. Also, ja, deswegen war ich ein bisschen frustriert und habe eigentlich auch nichts, also ich habe das Gefühl, dass einfach der Film nicht hilft. Leider. Und ich meine, es ist schon so, man hat, ich glaube, eine wichtige Sache in der Diskussion ist ja auch immer, es kommt ja sehr auf die Perspektive an. Als ich die Diskussion mit unserer Mutter geführt habe, habe ich halt gemerkt, dass sie am Anfang der Diskussion auch ganz stark aus dieser Perspektive, wenn ich an meine Kinder denke und was das für die bedeutet hätte, wenn eben so in Anführungszeichen Unruhe produzierende Kinder in der Klasse dann irgendwie so wären, ja. Und dann habe ich erstmal zu ihr gesagt, ja, wie würdest du das denn empfinden, wenn dein Kind so ein, auch ja, in Anführungszeichen, genau, Inklusionskind wäre, ja? Also würdest du da nicht auch das Recht für dieses Kind einfordern, dass nicht einfach von vornherein entschieden wird, dass es eben an eine Förderschule gehen muss und so. Vollkommen egal, was für eine Art von Behinderung es hat und sowas.
Genau, und mit was für Leuten es dann auf der Förderschule ist, die vielleicht eine ganz andere Behinderung haben, die vielleicht viel weniger zu meinem Kind passt.
Richtig.
Als die sogenannten normalen.
Richtig. Also ich hatte auch letztes Jahr so ein Seminar, wo wir auch über dieses Thema diskutiert haben, wo dann eine meiner Kommilitoninnen gemeint hat, ja, aber die sind doch auch vielleicht froh, wenn sie so unter ihresgleichen sind. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber weißt du, was du gerade machst? Du definierst gerade jedes behinderte Kind nur über die Behinderung. Vollkommen egal, was für eine Behinderung ist. Du setzt einfach voraus, dass die größte quasi Überschneidung mit anderen Menschen die Behinderung sein muss. Was ja, also das muss man mal so ins Detail durchdenken, was das bedeutet. Also es ist wirklich, ja, und dann ist eben, ich würde sagen, die beiden Perspektiven gibt's von welchem Kind aus du denkst, und dann gibt's eben die gesamtgesellschaftliche Perspektive. Und da muss man eben sagen, erstens, wie du ja schon gesagt hast, ein Vertrag ist ein Vertrag. Und zweitens,
die Ferengi Erwerbsregel, aus der dieses Zitat auch stammt, besagt allerdings, aber nur zwischen Ferengi. Aber egal.
Ja, gut, das würde dann sagen, nur zwischen Nichtbehinderten oder sowas.
Ja, genau.
Ja, und außerdem muss man eben auch sagen, Welches Ziel hat denn unser Schulsystem? Unser Schulsystem hat eben nicht nur die Rolle, sozusagen Eliten auszusieben, sondern im Prinzip hat es das Ziel, dass jedes Kind in bestmöglicher Weise gefördert wird. Und deswegen kannst du eben nicht immer nur von den Kindern aus argumentieren, die ein Gymnasium ohne Probleme schaffen und sowas. Also das ist halt, das ergibt keinen Sinn. Und es ergibt auch letztendlich gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich keinen Sinn. Das sind ja auch Ressourcen, muss man sagen. Also die Ressourcen einfach dann auf der Förderschule abzustellen und zu sagen, das war's, mehr ist da nicht rauszuholen. Ja, also es ist halt einfach, ja, also jedenfalls der Film.
Ja,
Film hat mich ein bisschen empört.
Wir haben bei uns im Unternehmen einen jungen Mann, der taub ist und der so ein Implantat hat, mit dem er dann eben doch hören kann, und der aber so ein bisschen komisch redet, also man versteht ihn nicht so wahnsinnig gut. Und der hat, also der ist jetzt Mitte 20 und der war auch schon auf mehreren an mehreren Arbeitsstellen und eben auch solchen sogenannten Behindertenarbeitsstellen. Also er hat auch schon so eine Werkstatt gearbeitet, so eine Behindertenwerkstatt. Und wenn man sich das halt auf der Zunge zergehen lässt, ja, der Typ ist nur taub.
Ja.
Ja, also der ist sonst nicht irgendwie zurückgeblieben oder sonst irgendwas. Und auch der fällt dann plötzlich in dieses, ja, der ist behindert, ja, hörbehindert. Also gehört er zu den Behinderten, ja. Also stecke ich ihn in die Braunheimer Werkstätten oder so, ne? Also das ist halt schon, wenn man sich das überlegt. Ja. Schon krass.
Ja, und ich meine, gut, da wird eben immer drüber gedacht, so, wenn wir mal von dem Unterricht ausgehen, den wir alle so erfahren haben, und dann überlegt man sich, welche Art von Kind mit welcher Art von Behinderung produziert irgendeine Art von Schwierigkeit in diesem System, ja? Und dann geht man einfach davon aus, die wollen wir halt alle nicht. Aber dass vielleicht der Ansatz letztendlich sein müsste, was müsste man ändern, damit das doch funktionieren kann? Und da geht's natürlich einfach wieder zurück zu den Ressourcen. Es ist vollkommen klar, dass die Lehrer, so wie sie jetzt an den Schulen sitzen, das nicht leisten können. Und dass da eine ganz andere Form von Unterstützung notwendig ist. Ja, aber dafür muss man eben zahlen. So einfach ist das.
Ja, genau.
Tja. Ja, also. Ja, aber ich...
Ja, schade, dass wir heute nicht noch einen X-Men-Film besprechen können.
Das, das stimmt.
Weil da geht es um genau das gleiche
das
Thema.
Wirklich, ja, das ist wahr. Ah. Ja, also nur dass in der Inklusionsdebatte sehr viel schwieriger zu vermitteln ist, dass eben dass eben Behinderungen durchaus auch positive Seiten haben können. Ne? Also dass das nicht notwendigerweise so ist, dass die keine besonderen Talente haben oder sowas. Und
ja gut, aber wir sehen bei X-Men, dass selbst wenn sie ganz offensichtlich besondere Talente haben,
sie trotzdem ausgegrenzt und diskriminiert werden,
genau.
Ja, das stimmt.
Das ist ja das Starke, was X-Men bringt eigentlich. Oder eine der großen Stärken.
Ja, das war.
Ja, schade.
Ja, auf jeden Fall schade. Also ich bin auch, was ganz lustig war, ich mache ja so ein Inklusionsseminar, beziehungsweise, und zwar, da geht's um Literaturunterricht mit allen. Also eben die Frage, wie kann man mit Literatur inklusiv arbeiten? Und ursprünglich war die Idee, dass wir so mehr oder weniger zusammen mit dem Kurs in diesen Film gehen.
Das sind meine Frage vor.
Warum ich da reingegangen bin.
Wie bist du in diesen Film geraten?
Ja, und dann war es aber so, dann war es so ein bisschen schwierig mit dem Termin und war erstmal nicht so richtig toll was zur Verfügung, dann ging es so ein bisschen hin und her und der Dozent musste sich dann kurzfristig abmelden von diesem Kinobesuch, weil irgendwie paar Tage vor dem Termin sein drittes Kind zur Welt gekommen ist und er dann natürlich ein bisschen was anderes tun hatte. Aber letztendlich ist es so, dass dann von den ursprünglich angeblich Willigen niemand mehr mitgegangen ist und ich dann alleine hingegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, aber schau mal, wenn selbst aus dem Seminar über Inklusion, also das heißt, man müsste mal schon davon aus, also das sind alles Leute, die Lehrer werden und es sind Leute, die einen Kurs gewählt haben, wo es um Inklusion geht. Also das heißt, auf doppelte Weise sollten das Leute sein, für die das relevant und interessant ist und trotzdem hat niemand außer mir sich dazu entschlossen, den Film anzuschauen.
Ich stelle mir da gerade so die Klasse vor, oder dieses Seminar. So, wer ist in den Film gegangen? Frau Dr. Nördinger. Und alle anderen so, Streberin.
Die wissen ja nicht, dass ich einen Doktortitel habe. Nee, nee. Nicht? Damit gehe ich nicht aus hier. Aber ich weiß noch, also als wir aus dem Seminar rausgegangen sind, weil der Film wurde eigentlich ziemlich praktisch, weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde nach Seminartermin fing der Film in einem der Innenstadtkinos an. Das heißt, man hätte ohne Probleme einfach nach dem Seminar dahin gehen können. Und
ja, oder halt an den gibt's denn den Stadtstrand noch? So
ja, ja, oder das kann man natürlich.
Auf dem Börsenparkhaus oder sowas.
Das hätte man machen können. Und ich habe halt den Dozenten noch vor der Tür vom Seminarraum getroffen und er hat mich halt noch gefragt, so wer jetzt, ob jetzt jemand geht und so. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nur ich. Ja. Tja. Naja. Oh Mann. Ja, okay, also ich gebe diesem Film 5 Punkte, weil er eben ein Thema behandelt, was ich sehr wichtig finde und so, aber leider nicht auf eine Weise, die irgendwie weiterhilft, meiner Meinung nach. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, weil ich habe jetzt vorhin auch ein bisschen geschaut, was so in Zeitungen und im Internet eben zu lesen ist, also über den Film. Und letztendlich, die meisten Sachen, die ich gelesen habe, fassen den Film genauso auf, dass er eben all ihre Vorurteile bestätigt. Ja.
Aber immerhin hat der Film geschafft, einen Haufen oder eine gute Handvoll Leute zu erreichen, denen wir jetzt erzählt haben, was er eigentlich hätte
bringen. Ja, die haben wahrscheinlich alle schon abgeschaltet. Ich meine, ist jetzt ja, sagen wir, auch nicht so das klassische Interessenthema der meisten unserer Hörer, würde ich einfach mal behaupten.
Ja, aber im Endeffekt, du hast ja in den ersten 10 Minuten schon mehr
Content. Ja, das stimmt.
Also von dem wichtigen Content
gebraucht als stimmt. Der Film. Das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen.
Also zum Beispiel, das ist so ein Grundrecht oder
Menschenrecht.
Also Menschenrecht,
das ist in der Behindertenkonvention also, steht. Ja. Ja. Ich glaube übrigens, die Behindertenkonvention hat Deutschland schon vor bald 10 Jahren oder sowas ratifiziert. Insofern, naja. Jo. Ja, was haben wir noch zu besprechen? Das ist irgendwie ein bisschen deprimierend, dass das jetzt so unser Film-Content ist.
Ja, vor allem, weil wir insgesamt nicht viel haben, gell? Also
ja.
Wir haben auch sonst an Gossip oder sowas. Also
ich...
Ja, Droge
der Wahl haben wir noch vergessen. Ja, ich trinke ja immer nur Wasser, meistens.
Ja, ich auch. Das war ja spannend. Das ist eine ganz spannende Folge heute. Ja, ich hab vorhin eine Whiskyflasche in der Hand gehabt, Bowmore. Denn ich fange schon mal an, meine Bar umzuziehen und fülle eine Kiste mit Schnaps nach der anderen. Es ist furchtbar. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 4 Kisten umgezogen und wir haben heute noch 5 voll gemacht und die Bar sieht immer noch voll aus. Also
Gott. Hast du die Kisten von den Eltern von uns wieder zurückbekommen?
Nee.
Gut, dass wir das on-air besprechen. Ja, weil du hattest uns ja mal 2 so Transportkisten geliehen und die haben wir bei den Eltern abgestellt, ja.
Das ist gut, ja. Nee, wir brauchen noch, also ich habe es gestern mal überschlagen, also ich werde mindestens 30 Kisten brauchen, wahrscheinlich eher mehr. Das ist echt schlimm. Ja gut, ich werde halt welche ausräumen müssen wieder und dann wieder zurückschaffen. Und also es ist wirklich sehr nervig. Aber der Lucius ist total Feuer und Flamme. Ich musste eigentlich heute gar nicht sagen, die 5 Kisten heute hat er gefüllt.
Oh.
Ich habe ihm einfach gesagt, hier, die Flaschen müssen in die Kisten. Ah ja, gut. Und dann trägt er eine Flasche nach der anderen in die Kiste. Ist total begeistert.
Sehr gut, schönes Spiel.
Ja, genau. Vor allem, ich hatte ja auch so Flaschen unter der Bar stehen, wo man so echt drunter kriechen muss. Das ist natürlich perfekt.
Dein kleines Sklavenkind zu haben, was man reinkriegt.
Total praktisch.
Sehr gut.
Nee, ich habe noch ein anderes Thema.
Ja.
Und zwar wollte ich dich fragen, kennst du Mami-Kreisel?
Nein, was ist denn das?
Hätte jetzt gern gewusst, ob du da ähnliche Erfahrungen hast wie wir.
Okay.
Also vielleicht verstehen wir es auch nicht. Das kann sein. Das ist so eine App.
Ja.
Oder es ist eigentlich so eine Community, aber mit einer App als Ende halt, oder als Zugang. Und wenn ich es richtig verstehe, oder so, als das sind wir dran gegangen, ist es so eine Art eBay Kleinanzeigen.
Ah, okay.
Also ja. du hast irgendwas, was du verkaufen willst, stellst es da rein und aber eben auf das Thema Kinder oder Babys bezogen, gell? Also im Endeffekt geht es da darum, Babyklamotten loszuwerden.
Ja.
Ich glaube, es gibt dieses Kleiderkreisel, das ist, glaube ich, so ähnlich oder ist wahrscheinlich das Gleiche, nehme ich an. Kann sein. Das Problem, was uns jetzt, uns sind verschiedene Probleme begegnet. Und zwar, das Hauptproblem ist, dass offensichtlich die Zielgruppe mit diesem Medium nicht zurechtkommt.
Mit dem Medium der App oder der...
Ja, nee, mit dem Ganzen. Also ich habe...
Also das, die das Problem ist... Die Zielgruppe ist zu blöd fürs Internet.
Ja, ich wollte nicht so ausdrücken. Okay. Also ich habe so das Gefühl, ja, das heißt Mami-Kreisel, klingt ja so ein bisschen oh, ganz niedlicher, oh, total einfacher. Wir kreiseln ein bisschen unsere Wäsche durch die Gegend, ja. Total einfach, melde ich mich mal an, dann klappt das schon. Und dann melden die sich da an und kommen damit gar nicht zurecht. Also wir haben ein paar Sachen uns eben rausgesucht und die eben kaufen wollen, so wie bei eBay Kleinanzeigen auch. Und geht, also es ist wirklich auch ganz schön programmiert, kann man ganz leicht machen, kann man angeben, wie man es bezahlen will, mit Kreditkarte zum Beispiel oder mit PayPal. Und haben eben gedacht, Kreditkarte, okay. Und man tritt viel weniger in Kontakt mit dem, also bei eBay Kleinanzeigen ruft man ja praktisch wirklich diese Person an und fragt hier, habt ihr das oder wollt ihr mir das verkaufen oder sowas, gell? Ja. Hier ist es schon mehr in die App integriert, also du hast weniger Kontakt mit denen.
Okay.
Also ein bisschen wie bei Amazon, ja, also entfernt so. Mhm. Und ja, und dann passiert zum Teil nichts und diejenigen schreiben dann zurück, ja, irgendwie ja, wie wir denn bezahlen wollen und dann sagen wir haben schon bezahlt mit Kreditkarte. Ja, da habe ich mit Kreditkarte habe ich gar keine Erfahrung. Ich habe die App bisher nur mit meiner Freundin genutzt, wo ich gar nicht verstanden habe, warum, wenn sie ihre Freundin was verkaufen will, warum nutzt sie dann diese App? Ich verstehe es nicht. Und da haben sie mir PayPal gemacht. Ja, schön. Und ja, ob man es ihr auch per PayPal schickt? Nein, wir haben keinen PayPal-Account. Wir haben es schon mit Kreditkarte bezahlt. Ja, soll ich ihnen meine Kontoverbindung geben? Nein, wir haben es schon mit Kreditkarte bezahlt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Die meldet sich da an, auch als Verkäufer, und schaltet ja offensichtlich auch frei, dass man auch mit Kreditkarte zahlen kann. Oder vielleicht ist es, oder es ist total einfach und selbsterklärend, dass man ein bisschen... Und dann kommt sie nicht damit recht, zurecht, dass man mit Kreditkarte zahlt. Das verstehe ich nicht. Da habe ich mir nicht ein. Und eine andere auch, die dann... Also man wird wohl... Man muss dann, wenn das angekommen ist bei dir, also das ist die Ware, dann, das ist so ein, wie bei PayPal auch so ein Treuhänder-Ding, mhm. Also die kriegt dann erst ihr Geld, wenn es bei dir angekommen ist, die Ware. Und du musst es dann bestätigen, dass es angekommen ist. Und dann hat die eine doch tatsächlich, die Theresa auch vorher Hilfestellung gegeben hat, so ungefähr, was sie auch in den FAQs einfach hier nachlesen können, aber hat die Theresa dann in den FAQs nachgelesen und es ihr dann erklärt. Das war, glaube ich, sogar die mit der Dings, aber es war bei mehreren. Ja, ob wir schon, wir müssten es okay geben, oder wir müssten irgendwie bestätigen, dass die Ware angekommen ist, sonst kriegt sie ihr Geld nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, die Ware ist aber noch nicht angekommen. Ja, nee, sie hat sie auch noch nicht losgeschickt.
Ach so, sie dachte, dass ihr das schon mal ja. vorher bestätigt, damit sie das Geld kriegt, damit ja. sie erstmal das Geld kriegt, bevor genau. sie euch das Ding schickt.
Ja, genau, weil sonst schickt sie es ja nicht los, wenn sie gar nicht weiß, ob sie das Geld bekommt. So, hallo Mädchen, das ist ein Treuhänder-Ding, das Geld ist schon da, aber nicht bei dir. So, oh Mann, das gibt's doch nicht, ja? Und damit verbrauchst du dann deine Zeit, dass du in solchen dummen Nüssen versuchst, dieses Medium zu erklären, was sie schon viel länger nutzt als wir.
Oh Mann, ich hatte mal bei eBay so eine E-Mail-Diskussion mit einem Verkäufer oder einer Verkäuferin, die also irgendwie PayPal als Bezahloption angegeben hat und dann, sobald ich da bezahlt hat, mir mitgeteilt hat, so, ja, aber dann fallen ja irgendwie Gebühren an und sowas und ich sollte doch bei PayPal nochmal über diese, da gibt's auch so eine Option irgendwie für Familie und Freunde oder sowas, ja, die sollte ich doch verwenden. Wo es halt nicht diese Sicherheiten gibt, die PayPal eigentlich natürlich, deswegen ja, genau. heißt das ja Familie und Freunde und so. Und dann habe ich gesagt so, Moment, aber Nein, ich nutze PayPal, weil ich das gut finde, dieses
wegen
System.
Der Sicherheiten.
Genau. Und das ist auch nicht so ganz Sinn der Sache. Und dann hat sie oder er so pampig zurückgeschrieben, so, es könnte ja wohl auch nicht sein, dass er da dann irgendwelche Gebühren zahlt. Und so, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, kann man sich das vielleicht vorher überlegen, bevor man diese Option und nicht von irgendwelchen wildfremden Leuten erwarten, dass sie dich als Freund und Familie ansehen. Also ich meine, das war auch gut. So richtig, da gab es so richtig pumpigen E-Mail-Wechsel und ich habe dann eben gesagt, so nein, ist nicht Sinn der Sache und genau, dann lass und dann es lass
halt. Es halt. Ja. Oh Mann. Und sowas ist halt jetzt schon mehrmals passiert, gell? So, und dann kommt noch hinzu, dass auch, also da jetzt kommt der Punkt, warum wir, ich glaube, wir verstehen es auch nicht richtig. Weil das gehört wahrscheinlich dazu, keiner darf es richtig verstehen. Und zwar, du hast dir ein paar Sachen angeschaut, vielleicht sogar bestellt, und plötzlich kriegst du eine Nachricht von einer, ja, hallo, hier, ich habe gesehen, du hast was von mir angeschaut, möchtest du mir denn nicht vielleicht folgen, damit du informiert wirst, wenn ich andere Sachen bei Mami Kreisel verkaufe? Also so ein komisches soziales Netzwerk-Ding, wo ich mir auch dachte, so, ich habe mich für Kinderkleidung, für Hosen in einer bestimmten Größe interessiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendeinen Käufer total geil finde. Also verstehe ich nicht, was
ja,
das
ist. Ja, ich finde vor allen Dingen, ich meine, das gibt's natürlich schon auch bei anderen Portalen und so, dass du natürlich bei einem Verkäufer sagst, da ist häufiger vielleicht was dabei, was mich interessieren könnte oder so. Aber was ich total eigenartig finde, ist, dass du quasi nur auf, dass du quasi nur auf deren Artikel gehen musst und schon sehen die, aha, potenzieller Käufer für allen Scheiß, den ich hier ja, genau. zu verkaufen habe. Schreibe ich dir doch mal an.
Ja, genau.
Gruselig. Wenn du das weißt, dann wirst du dir genau überlegen, ob du auf irgendwelche Seiten gehst von irgendwelchen Leuten. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Ich meine, vielleicht war es auch irgendwas, vielleicht haben wir bei der auch was gekauft, das weiß ich nicht genau. Das weiß man ja hinterher nicht mehr so genau. Also bis dann nur kurz die Therese, die ja weder bei Facebook noch bei Twitter noch bei sonst irgendwas, wo man sich gegenseitig folgt, ist, war ziemlich verstört. So, ey, was soll denn das jetzt? Nee, also ich habe das Gefühl, die verstehen es alle nicht, die da sind, und wir auch nicht. Also
wie
keiner
groß
dort.
Ist das denn? Wie viele User haben die denn? Oder die?
Ich habe keine Ahnung, aber dieses Angebot ist doch recht groß. Also das scheint doch ein großes Ding zu sein. Ist halt auch theoretisch eine große Zielgruppe. Ja. Weiß auch nicht. Kannst du ja mal angucken.
Nee, ich glaube nicht. Ich bin ehrlich gesagt so eine überzeugte Flohmarkt-Shopperin, was Kinderkleidung angeht.
Also richtig so analog Flohmarkt?
Ja.
Irgendwo hingehen und ja?
Genau.
Also, ja, also Kinderkleiderbazar oder was?
Genau, also im Prinzip gehe ich eigentlich immer auf die drei selben jedes Jahr. Und das eben immer, also zwei, die quasi zum selben Veranstalter gehören, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Und dann gehe ich noch auf einen ganz großen in Frankfurt im Sommer, wo man im Prinzip alles findet, was man wollte oder nicht wollte. Und damit bin ich bisher eigentlich immer ziemlich gut so abgedeckt gewesen.
Und das ist aber nur für Kinderkleidung, oder?
Ja.
Und sind das solche, wo du praktisch reingehst und dann alles zusammenraffst, was du haben willst, und am Ende dann zahlst? Oder ist es sowas, wo jeder einen Stand hat und dann immer mit einzelnen Leuten, also praktisch an jedem Stand zahlst?
Also der, wo ich zweimal im Jahr hingehe, das ist so vorsortiert, dass du dann am Ausgang für alles zusammenzahlst.
Das finde ich schon sehr angenehm, muss ich sagen.
Das ist super. Und ja. Das ist eben auch, also die sind da wirklich extrem gut organisiert und das ist wirklich gut sortiert und du findest das, was du brauchst und sowas. Also es ist einfach gut. Und noch dazu kommt, also der Flohmarkt ist in Bad Soden, wo der Marc arbeitet, was ja ein etwas reicheres Klientel ist. Und das merkt man halt auch deutlich an den Secondhand-Sachen. Da ist nicht irgendein Ramsch verkauft, sondern das ist wirklich hochwertig oder auf jeden Fall also in einem guten Zustand und sowas. Und also das Vorsortieren ist eben sehr, sehr gründlich. Und da ist eigentlich, also da geht's mir im Prinzip so, dass ich, was wir so jahreszeitengemäß brauchen, ich fast komplett dort kaufe. Und dann gibt's eben hier in Frankfurt im Günthersburgpark diesen im Spätsommer immer, das ist so ein ganz großer, wo eben quasi der halbe Park, und das sind Einzelstände von Leuten. Was du da eher so suchst, ist eben auch sowas wie irgendwelches Kinderfahrgerät und größere Sachen und so ein Zeug. Da gibt's halt alles. Also da bist du eher, ich meine, klar, viele verkaufen da auch Kleidung und sowas, aber das ist viel zu stressig, sich da irgendwie durch die 10.000, ich meine, du kannst mal 3 Stände anschauen, aber du kannst ja nicht hunderte von Ständen irgendwie dich durch Kleidung wühlen. Aber wenn du eben auf der Suche nach was Größerem bist, dann sind die eben einfach super. Weil, also da war es bisher eben immer so, dass wir dann quasi hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen einen Schlitten mit Rückenlehne, ein Dreirad, ein irgendwie so, ja. Und dann gehst du da rein und findest das halt. Also schon ziemlich gut.
Cool.
Ja.
Wann ist der im Günthersburgpark?
Der ist Anfang September in der Regel sowas.
Okay, müssen wir vielleicht auch mal machen.
Ja, aber es ist natürlich ganz schön anstrengend. Das muss man dann auch
sagen. Ja, ich habe da ja durchaus auch Erfahrung. Wir gehen ja zweimal im Jahr nach Soden, also jetzt nicht nach Bad Soden, das du gemeint hast, sondern der Ortsteil von Sulzbach am Main. Und die haben auch so einen vorsortierten, wo du am Ende zahlst und der auch, also klar, die haben alles, aber was Kleidung angeht, sind die halt ziemlich gut. Und wir waren schon auch noch ein paar anderen in der Umgebung, zum Beispiel auch in Nilkheim, also die auch, also krass professionell, also da war es sogar so, da war an einem Kleidungsstück kein Preis dran. Da habe ich gesagt, hier ist kein Preis dran, was mache ich jetzt? Und dann hat die in irgendeiner Datenbank am Computer das rausgefunden. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, weil die hatte ja keine Nummer und nichts, ja. Also es war so, keine Ahnung, wahrscheinlich über Größe und Aussehen. Es war ein recht auffälliges Kleid, aber trotzdem. Okay. Also war schon beeindruckend. Aber da waren die Tische so ungünstig gestellt, was dazu geführt hat, dass sich die Eltern gegenseitig totgetrampelt haben, was sie auch gemacht haben. Also es war wirklich so, wie man das kennt, so aus dem so Sommerschlussverkauf, ja.
Das ist
so
schrecklich.
Tür geht auf, alle stürmen rein. Das ist auch furchtbar.
Nee, also ich meine, im Günthersburgpark, der ist ja wirklich groß und das ist dann weitläufig und sowas. Das ist nicht so das Problem. Es ist halt einfach erschlagend, diese Menge an Ständen. Ich meine, das ist halt wie, also das ist so der Louvre-Effekt, finde ich so. Ist ja alles schön und gut, aber irgendwie nach dem 10.000. Bild denkst du auch, ja, okay, will jetzt eigentlich auch nichts mehr sehen. Und ja, also deswegen, finde ich, hilft immer sehr, wenn du ziemlich konkrete Vorstellungen hast, was du suchst. So dieses allgemein nach Kleider suchen und so wäre mir, glaube ich, dazu anstrengend. Ist ja auch einfach so, du hast dann ganz viele Stände, wo ein bisschen zufällig ist, ob da irgendwas an Größen oder so dabei ist, was für dich relevant ist und so. Das ist dann einfach.
Ja, ich habe, als die Theresa ins Krankenhaus gekommen ist, war gerade der Bazar in Soden und wir brauchten ein paar Sachen für den Lucius. Und so hat mir die Theresa praktisch eine Wunschliste geschrieben, wo so, ich weiß nicht, vielleicht so 15 Sachen drauf standen oder so, irgendwie so 2 Jeans, Größe so und so, das Größe so und so, ja. Und durch Connections haben wir es geschafft, dass ich den Bazar am Vormittag schon beackern durfte, obwohl er erst nachmittags war.
Weil du schwanger bist, oder was?
Genau, weil ich schwanger bin. Ja, Schwangere dürfen ja normalerweise, ich glaube, eine halbe Stunde früher rein, genau. Oder eine Stunde früher. Aber ich war eben sogar noch mehr als schwanger.
Das ist ja Frechheit.
Es war schon ziemlich geil, also theoretisch ziemlich geil, aber ich war trotzdem total überfordert. Das war furchtbar, obwohl wirklich keiner mit mir da war, also außer meine Schwiegermutter. Es war furchtbar. Also wirklich? Auch allein diese Größe und dieses, also ich war völlig gestresst. Also ich glaube, ich war sogar, dadurch, dass ja die Verantwortung komplett auf mir lastete, war ich noch mehr gestresst als sonst. Weil normalerweise war ich so, okay, die Theresa bearbeitet so die Sachen von der Liste. Ich gucke nach dem Lucius und gucke noch so nach so irgendwelche Sonderteile, irgendwas. Schau mir auch mal hier die T-Shirts durch und dann trage ich noch irgendwie 3 T-Shirts bei oder so, ja. Aber muss mich halt nicht drum kümmern, dass irgendwie die 3 Jeans und weiß der Teufel was. Also ich war völlig gestresst.
Ja, also das ist erschütternd, das auch von dir so zu hören. Diese Arbeitsaufteilung würde 1:1 bei uns auch existieren, wahrscheinlich in den meisten Familien.
Also im Teil gibt mir die Theresa so einen Auftrag, so guck mal nach einer Winterjacke oder irgendwie sowas. Ja. Und dann gucke ich um nach Winterjacken, ja, stell fest, okay, ist alles schon ist schon nichts mehr da, gut, hat sie erledigt.
Ja, also bei dem Bad Sohn gehe ich, also beim ersten Mal ist der Marc, glaube ich, mit reingegangen, als ich schwanger war, also Aber seitdem die Lydia da ist, bleibt er immer draußen, direkt vor dem Ausgang ist ein großer Spielplatz, bleibt er mit der Lydia dort und ich kämpfe mich alleine innen durch. Ist auch besser so.
Nach Büchern gucke ich immer, weil da hat die Theresa mal keine Ruhe für. Was ich auch verstehen kann, seit ich da eben mal alleine war, da hatte ich auch keinen Sinn mehr nach Büchern. Und da suche ich mir Bücher aus, das eigentlich geht eigentlich.
Ja, das stimmt. Dafür könnte ich eine zweite Person auch gebrauchen, weil bei mir ist in der Regel so, wenn ich dann mit den Räumen durch bin, wo die Kleidung ist, dann sind die Bücher, ist der Bücherraum schon so geplündert, dass da irgendwie nicht mehr großartig was zu finden ist. Aber...
Aber ist auf jeden Fall ein Erlebnis, so ein Kinderkleider.
Auf jeden Fall. Aber, also ich habe auch, als die jetzt ganz frisch auf der Welt war, waren wir mal auf so in so einer Turnhalle auf so einem Markt, wo alle lauter Einzelstände sind. Und das war wirklich eine Katastrophe. Es war auch natürlich, wie das dann eben so ist, viel zu eng und total stressig. Und ja,
genau.
Sowas würde ich nie wieder machen. Ja, also deswegen, ich manchmal, wenn ich was ganz Spezielles suche, dann schaue ich mal auf eBay, aber habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Also, weil es ist ehrlich gesagt dann auch immer so, wenn dann die Versandkosten draufkommen und so, dann ist es halt eigentlich alles auch schon nicht mehr so günstig. Und ja, also muss schon ganz speziell was sein, was ich unbedingt brauche. Aber jo.
Ja, bei Kinderschuhen haben wir da schon Glück gehabt zum Teil.
Ja.
Weil die halt so, also so absurd teuer sind, wenn man sie im Geschäft kauft. Und wenn die dann auf irgendwie eBay Kleinanzeigen oder so nur noch die Hälfte kosten, dann ist es zum Teil immer noch viel. Aber die Versandkosten machen dann nicht so einen hohen Prozentsatz aus.
Ja, das stimmt.
Und dann geht's wieder.
Ja.
Aber es stimmt schon so irgendwie. Da war auch eine bei diesem Mami-Kreisel, macht halt ein Bild von 3 Bodies rein und schreibt irgendwie dazu irgendwie 3 Euro oder so. Und die Theresa sagt, ja, okay. Also, oder hat auf Kaufen gedrückt. Und da stand halt auch in der Überschrift irgendwie 3 Bodies, bla bla bla. Und sie fragt, ja, welchen wollen Sie denn haben? Die meinte halt einen von den 3.
Okay.
Ja, ich dachte, oh Mann, dann schreibt das doch rein. Wir haben dann trotzdem einen genommen, aber es ist, da greift man sich einfach in den Kopf.
Ja. Ja. Tja, mal sehen, wie viele unserer Hörer da jetzt noch mit dran dabei waren. Erst Inklusion.
Das war ja.
Erst Inklusion und dann. Und dann Kinderkleiderbasar und Online-Verkauf.
Genau. Wie hast du vorhin in der WhatsApp-Gruppe geschrieben? Ich so, hast du was gesehen? Und du, ja, den internationalen Blockbuster. Ich tu Inklusion.
Wo ich, glaube ich, den Bob etwas mit schockiert habe. Der sah da ein bisschen... Der hat einen Emoticon in die Runde geschickt, der etwas besorgt aus. Ja.
Oh ja, besorgt. Der hängt gerade auf irgendeiner Insel am Atlantik rum.
Nee.
Lässt sich's gut gehen.
Sehr gut. Gut für ihn.
Mhm.
Jo. Ja, dann hoffen wir, dass wir demnächst auch mal wieder was anderes im Kino sehen. Und irgendwie sonst.
Ja, jetzt der neue Baywatch-Film. Ich hoffe, da habe ich Zeit reinzugehen. Auf den habe ich ja massiv Bock.
Wirklich?
Ja, hast du da den Trailer gesehen? Ist doch fantastisch.
Ich habe den Trailer gesehen. Ich bin zwar durchaus auch...
Sieht nach richtig Spaß aus.
Ich mag Dwayne Johnson, aber... Trotzdem konnte ich dem Trailer nicht so viel abgewinnen. Ich glaube, ich habe einmal geschmunzelt, aber...
Ja, wir saßen drin und oh geil, da müssen wir rein. Was natürlich Quatsch ist, weil das nicht so ein Film ist, den man unbedingt im Kino sehen muss. Vor allem, weil man ja alles andere Baywatch auch nicht im Kino sieht.
Ja, aber ich meine, es ist ja dieses Phänomen von einer Serie, die eigentlich, wenn überhaupt, eher unfreiwillig komisch war, die jetzt eben so komplett ins Komödienfach wechselt in der Verfilmung.
Ja, stimmt,
aber natürlich. Auf der anderen Seite, bei Jump Street hat das ja auch gut funktioniert. Insofern, das muss ja nicht heißen, dass das schlecht ist.
Stimmt.
Also die Jump Street Filme finde ich ja viel besser, als ich die Serie jemals fand. Insofern, wer weiß.
Ach, die Serie war damals auch nicht schlecht. Die kann man halt heute nicht mehr schauen.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber vielleicht ist ja Baywatch ganz fantastisch, der Film.
Ich glaube, das ist großer Spaß.
Ich frage mich nur, was mit Zac Efron los ist. Mein Gott, es gab mal so einen Moment vor ein paar Jahren, wo er so als der neue irgendwie Charakterdarsteller gefeiert wurde. Also,
oh, meinst du, da haben wir doch mal einen Film gesehen, The Sneak?
Ja.
Irgendwie St. Cloud oder so?
Ja, das meine ich noch nicht mal. Das ist ja nur eher so eine Schnulze. Aber er hat ja auch so ein paar so richtig so Literaturverfilmungen, irgendwie so Sachen gemacht. Aber irgendwie offensichtlich hat er dann keine Lust mehr drauf oder es war ihm nicht genug Geld oder ich weiß nicht so genau. Und jetzt in letzter Zeit hat er schon einen mehr oder weniger geschmacklosen Komödienknaller nach dem anderen gedreht. Insofern.
Er scheint viel in der Muckibude
gewesen zu sein. Ich glaube auch, es sieht furchtbar aus. Also ich finde, sein größter Erfolg ist jetzt, er hat es wirklich geschafft, wie der dümmste Idiot der Welt auszusehen. Also, herzlichen Glückwunsch.
Als nächstes Buddy-Movie mit Taylor Lautner.
Ja, genau. Naja, ja, also mal sehen. Ich glaube nicht, dass ich Baywatch im Kino anschauen werde. Aber es...
Naja, ich werde keine Zeit haben, nehme ich an. Aber schauen wir mal.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und irgendwas Erzähltes gibt's auf jeden Fall nächste Woche auch wieder.
Bestimmt.
Okay, dann...
Und ja, dann... Vorhang zu und tschüss.
Tschüss.